Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Freundinnen und Freunde des SC Freiburg, liebe Fans, alle, die uns mögen, ich möchte euch gern mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen werde, sondern meine Tätigkeit beende. Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und für die Zuneigung, die ich immer gekriegt habe und erfahren habe. Ich bin voller Dankbarkeit und voller Frohnis, dass ich das alles erleben durfte. Und bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich, wie ihr den Verein und auch nicht selten mich unterstützt habt, war unglaublich. Und ich bin total glücklich und freue mich auf die Zukunft für diesen Verein. Und ich bin der festen Überzeugung, ich weiß es, es werde sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen werden, dass es in diesem Verein so weitergeht, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten jetzt weiterging. Und zwar immer vorwärts und auch wenn es mal schwer war, immer mit dem Kopf oben. Ein großer Verein, eine großartige Zeit für mich. Aber jetzt ist es auch der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen. Danke euch ganz, ganz herzlich von Herzen. Und wünsche euch alles, alles Gute und viele, viele tolle Spiele mit diesem außergewöhnlichen Verein. Dankeschön.
Was für eine Nachricht zum Wochenbeginn. Es hatte sich die letzten Wochen schon angedeutet. Heute Vormittag, es war ca. 10.30 Uhr, Pressekonferenz beim SC Freiburg. Und ihr habt es im Vorspann gehört, Christian Streich, einer der absoluten, ja schon Kulttrainer der Fußball-Bundesliga, wird am Ende der Saison den SC Freiburg nach einer sehr, sehr, sehr langen Zeit verlassen. Ja, es gibt diese Nachrichten, ja, die nimmt man schon ja, mit einem ziemlichen Kloß im Hals, mit dem einen oder anderen tränenden Auge hin. Und ja, mir fehlten dann erstmal so ein bisschen die Worte. Und ich verbinde mit Christian Streich eigentlich nur ja, eigentlich schöne Erinnerungen, angefangen bei den Pressekonferenzen mit seinen Wutanfällen am Spielfeldrand. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Sören. Hallo Sören, hallo Fabi.
Hallo.
Ja.
Ja. Hallo.
Heute mal ein ganz anderer Vorspann als sonst. Mal ein ganz anderes Intro. Ja, traurige Nachricht für die Fußball-Bundesliga, kann man glaube ich sagen. Und vor allem für den SC Freiburg.
Erstmal dachte ich, dass du dich gleich zu Beginn in eine Art Depression redest. Ja, wobei ich kann es nachvollziehen. Sinnübergreifend ging es uns, glaube ich, allen so. Eine Nachricht, die irgendwo wehtut, weil ich glaube, in speziell die letzten 2, 3, 4 Jahre habe ich mich auch ein Stück weit zu einem Fan von ihm entwickelt, weil das einfach sehr authentisch, menschlich rübergebracht hat eigentlich in jedem Interview. Und ich glaube, so eine Persönlichkeit wie ihn gab es nicht sehr oft im deutschen Fußball die letzten Jahre und einer wird gehen, den wir in vielerlei Hinsicht vermissen werden.
Ja, das auf jeden Fall. Wie ist dein Eindruck, so Sören?
Ja, kann ich mich nur anschließen. Klar konnte man vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen in den letzten Tagen, dass es so kommen wird. Ich habe nicht damit gerechnet, weil, ja, also Christian Streich gehört eigentlich fest zur Bundesliga und symptomatisch finde ich oder bezeichnend eigentlich, was für ein Typ Christian Streich ist in seinem Video oder in seinem Audio-Ausschnitt, was wir auch gehört haben, wie viele Erfolge er mit dem SC Freiburg verbindet. da zählt er als erstes auf, dass er ja die Freiburger Fußballschule mit aufgebaut hat. Und ich glaube, das beschreibt Christian Streich, glaube ich, einfach perfekt. Er hat viele Talente gefördert. Über Jahre hinweg hat er jetzt auch in dem Kader unglaublich viele Spieler, die eben aus dieser ja viel gelobten, zu Recht gelobten Fußballschule kommen, und er steht für Talentausbildung, und solche Trainer gibt es leider immer seltener in der Bundesliga. Von daher nur Respekt für Christian Streich.
Ja, ich glaube auch gerade seine Einstellung, seine offene Art zu ja, sämtlichen gesellschaftspolitischen Themen, nie ein Blatt vor den Mund genommen, immer offen und ehrlich, immer mit einem, ja, mit ein bisschen Hintergrundwissen und also sein Wort hat eigentlich Gewicht gehabt, war so ein bisschen, wie sagt man so schön, ja, der Maler der Fußball-Bundesliga. Mir fehlt da jetzt so das richtige Wort für. Aber er hat ja immer so den Blick aufs Große und Ganze gelegt. Und das hat ihn, glaube ich, auch so sehr sympathisch für alle gemacht. Weil alles, was man heute so gelesen hat, hat ja wirklich jeder nur Gutes über Christian Streich gesagt und fast ausschließlich positive Erinnerungen mit ihm in Verbindung gebracht. Ja, ist sehr, sehr schade.
Ja.
Also einer von den Trainern, ja, eigentlich so mit der Letzte in der Fußball-Bundesliga, ne? War ja mit der Dienstälteste, war ja der Dienstälteste derzeit in der Fußball-Bundesliga.
Fake News?
Jetzt helfe ich mir mal kurz. Wer?
Ja, ist noch.
Nochmal wer?
Frank Schmidt.
Okay.
Sagt er dir was?
Ja,
sagt er. Kennst du?
Ja, habe ich schon mal gehört. Ja, alles gut.
Das habe ich heute noch in dem Artikel gelesen, nämlich noch länger im Amt als Christian Streich tatsächlich.
Okay, aber ich denke, nach jetzt mit 58, jetzt bald 59 Jahren, kann man auch dann mal den Schlussstrich ziehen und hat auch Verständnis dafür, dass man dann auch mal Zeit mit der Familie verbringen will und vor allem dann auch mal wieder viel reisen möchte, ne?
Also ich hätte tatsächlich zwei Sachen noch anzumerken, sofern ich darf.
Ja, wir waren.
Frage 1, würde er sich einen Instagram-Account zulegen und uns an seinem neuen Leben teilhaben lassen? Wäre die eine Frage, die er mit Sicherheit mit sehr viel Humor beantworten würde. Und die zweite Sache, die ich zu ihm noch sagen würde: Ich hätte es ihm wirklich extrem gegönnt, wenn er in der ganzen Zeit einen Titel vielleicht noch gewonnen hätte. Einmal war er ja nah dran im DFB-Pokalfinale. Und von daher würde er trotzdem, denke ich, zumindest als Freiburger Legende auf ewig in Verbindung mit dem Verein sein. Und für die Bundesliga, ich glaube, unser einer oder jemand, der sich speziell jetzt in den letzten Jahren viel mit der Bundesliga auseinandergesetzt hat, da wird er auch immer in Erinnerung bleiben. Und ja, ich bin gespannt, wer als nächstes kommt.
Ja, und die Trainerkandidaten, ist ja SC Freiburg dafür bekannt, dass es meistens dann ja jemand mit Stallgeruch ist, deutet ja wohl schon viel. Die Spur geht Richtung Julian Schuster, ne? Und ja, vielleicht schafft es Christian Streicher noch den Titel-Hattrick und zu schaffen und die in SC Freiburg das dritte Mal in Folge in den internationalen Wettbewerb zu führen, ist vielleicht nach so einer Saison, wo man schon so viel Verletzungspech hatte, dann auch auf jeden Fall auch noch ein großer Erfolg dann für den Club. Ne? Gut, ja, jetzt sind die traurigen Nachrichten erstmal die Tränen getrocknet. Wo wir gerade beim SC Freiburg sind, würde ich vorschlagen, lasst uns mit dem SC Freiburg direkt mal weitermachen mit dem Sonntagsspiel. Der SC Freiburg hatte das Nachmittagsspiel gegen den Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Ja, die Freiburger nach dem 1-0 Hinspiel bei West Ham unter der Woche noch eine herbe Klatsche in West Ham gekriegt. Auch in der Europa League ausgeschieden. Ja, und gegen Bayer Leverkusen lieferten die Freiburger ein richtig gutes Spiel ab. Ein klasse Kampf bis zum Schluss geliefert. Aber am Ende, ja, setzte sich dann die individuelle Qualität der Leverkusener am Ende durch. Und ja, die Leverkusener gewinnen am Ende mit 3-2, 38. Pflichtspiel in Folge. Weiterhin ungeschlagen. Und die drehen einsam oben ihre Runden an der Tabelle, Fabi.
Ja, wobei ich sagen muss, irgendwie hatte ich so ein bisschen ein Gefühl, tatsächlich im Vorfeld, dass vielleicht doch mal ein kleiner Ausrutscher kommen könnte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass es dann in Summe zusammengefasst auf jeden Fall ein verdienter Dreier war für die Leverkusen. Und so langsam nimmt die Wahrheit dann auch bei dem letzten, glaube ich, ja, ein Stück weit einen Platz. Eine der Art und Weise, dass Leverkusen am Meisterstück feilt und kurz davor ist, denke ich, durchs große Tor zu gehen.
Ja, jetzt sind es, glaube ich, nur noch 5 Spiele, 15 Punkte müssen sie noch aus den nächsten 8 Spielen holen. Und dann ist ja rechnerisch wohl nichts mehr zu machen. Ne? Ja. Zum Spiel vielleicht, Sören, direkt kleiner Spielfilm.
Kleiner Spielfilm, frühe Führung für Leverkusen, hat natürlich perfekt in die Karten gespielt. Freiburg ist, finde ich, doch stark zurückgekommen. Also sie haben eigentlich, wenn man so die ganze Saison nimmt, glaube ich, eines der Spiele gemacht, wo man, die haben schon ein besseres Spiel der Freiburger. Aber dann, ich sag mal, ab der halben Stunde, nach 30 Minuten war Leverkusen klar die bessere Mannschaft. Das hat sich dann in die zweite Halbzeit transportiert. Das 3-1 dann durch Patrick Schick, was wirklich schön herausgespielt war. Freiburg hat nicht aufgegeben, das muss man wirklich auch sagen. Sind ja dann noch zum 2-3 gekommen, 10 Minuten vor Schluss. Aber unterm Strich gehe ich da auch mit. Also es war ein verdienter Sieg. Ich glaube, Freiburg hat alles gegeben. Christian Streich hatte dann nach dem Spiel auch gesagt, dass so die ein oder andere Entscheidung, dann auch Schiedsrichterentscheidung im Moment halt eben auch wirklich zugunsten von Leverkusen ausfällt. Und das zieht sich ja auch so im Moment durch den letzten Wochen, dass Leverkusen ja viel, viel Spielglück auch hat. Das brauchst du ja auch, das verdienst du dir auch irgendwann mit der Zeit. Und das hat sich, glaube ich, auch jetzt gegen Freiburg wieder gezeigt, was aber nichts, glaube ich, an der Tatsache verfälscht, dass Leverkusen verdient gewonnen hat.
Nee, das stimmt wohl. Ja, Sören hat es gerade angesprochen, Fabi, das Spielglück, das hatte, um nochmal zurückzublicken, bei Leverkusen ja auch am Donnerstag im Rückspiel gegen Karabakh auch 0-2 zurückgelegen. Und dann ja, nahm der Wahnsinn der Leverkusener, wie so oft in dieser Saison, in der Nachspielzeit wieder seinen Lauf, ne?
Es ging ja früher los, tatsächlich. Und ich weiß, ich bin Bayern-Fan. Ich glaube, den Bayern sagt man ja auch immer das gewisse Bayern-Dusel nach. Allerdings glaube ich auch, wenn jeder Leverkusen-Fan ehrlich ist, im Moment spielt in sehr vielen Momenten oder in vielen Spielen den Leverkusen ziemlich viel in die Karten. Das heißt dann eben auch mal ein später Treffer. Sei es vielleicht auch mal eine Schiedsrichterentscheidung und im Moment gefühlt jedes Spiel die Leverkusen lange Zeit in Überzahl und auch jetzt am Donnerstag. Und ich glaube, das hast du gerade eben noch vergessen, die rote Karte für Karabakh. Ich kann mich erinnern, gestern im Doppelpass war auch eine ähnliche rote Karte, glaube ich, ganz großes Thema. Zugunsten für Leverkusen entschieden und ganz, ganz zum Schluss in der letzten Aktion den Siegtreffer gemacht. Ich meine, für uns Fußball Deutschland, Europa League, freut man sich natürlich mit, aber ja, im Moment würde ich behaupten, dass die Leverkusen da schon auch oft ein bisschen vom Glück geküsst werden, ohne denen die Klasse abzuspringen, um es mal so auszudrücken.
Ja, ist nicht immer nur Glück, irgendwann ist es dann auch Können, wie war der Spruch damals von Hermann Gerland noch, ne? Ja, aber ja, wie du schon sagtest, momentan läuft Zweiter für Leverkusen, der Xavi Alonso hatte da ja auch wieder die Rotationsmaschine angeworfen, auch jetzt mal wieder eben 7 Wechsel zum Wochenende. Ja, und es passt einfach alles, ne? Loschek macht da zum Beispiel dann sein erstes Tor als Startelf-Spieler. Ja, Schick trifft dann auch wieder nach Donnerstag nach dem Doppelpack in der Nachspielzeit. Ja, und dann haben wir ja auch noch Boniface, der noch weiter auf der Tribüne sitzt. Der wird wahrscheinlich dann ja die letzten Wochen dann nochmal vielleicht damit eingreifen und vielleicht nochmal ausschlaggebend sein. Ja, gibt nicht viel zu meckern bei den Leverkusener, ne? Gut, lasst uns doch direkt, wo wir beim Sonntag sind, direkt noch mit dem nächsten Sonntagsspiel weitermachen und dann schauen wir aufs Freitagsspiel. Borussia Dortmund schafft es im 6. Versuch nach zuvor 5 Spielen nach der Champions League, wo sie nicht gewonnen haben, jetzt gegen Eintracht Frankfurt hinten heraus einen 3-1 Heimerfolg einzufahren, der Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Eher doch glücklich war oder hinten heraus doch schon mehr verdient war.
Also, wenn ich anfange, ich würde sagen, definitiv verdient, weil ich glaube, dass der BVB auch nach dem 0-1 Rückstand wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Man darf natürlich auch die Gegner nicht außer Acht lassen. Es ist Eintracht Frankfurt, die auch eine gute Mannschaft haben. Und ich finde, der BVB hat's gut gemacht in der ersten Halbzeit dann noch den Ausgleich. Klar, dann, wenn du 10 Minuten vor Schluss dann 2 Tore schießt, die dazu dienen, dass du 3-1 gewinnst, ist es vielleicht dann immer ein knapper Sieg gewesen. Aber über die 90 Minuten würde ich schon sagen, dass der BVB eine gute Leistung gezeigt hat und verdient gewonnen hat.
Okay, ja, am Ende waren es dann die Standards, die ausschlaggebend waren. Und ja, kleine Randnotiz vielleicht dann noch, es waren ausgerechnet Spieler, ja, die wahrscheinlich alle mit ein bisschen Wut im Bauch gespielt haben und ja, nicht für die Nationalmannschaft nominiert waren. Hummels trifft, Can trifft, Brandt bereitet vor. Ja, guter Abend für die Dortmund auf jeden Fall. Und die Frankfurt haben in der zweiten Halbzeit ja, die eine oder andere Chance liegen lassen, hatten da die Chancen, dann auch in Führung zu gehen. Ja, für die Frankfurt auf jeden Fall ärgerlich, dass sie da hinterher noch als Verlierer vom Platz gegangen sind, Fabi.
Boah, weiß ich gar nicht, ärgerlich in dem Sinne. Ich glaube, es wäre auch gar nicht verdient gewesen, weil die Dortmunder für mich schon auch besser waren, viel aktiver waren, mehr Spielanteile hatten. Dass es jetzt nicht sonderlich berauschend war, was die Dortmunder letztendlich spielerisch sich auch für Möglichkeiten erspielt haben, ist auch klar, aber am Ende des Tages denke ich auch in der Höhe aufgrund ja, der Spielanteile würde ich schon als verdient sagen oder einstufen. Was natürlich schon auch für mich im Moment Woche für Woche immer mehr sichtbar wird oder ist, wenn ich mir die Dortmund-Spiele angucke. Und auch das ist jetzt ehrlicherweise nicht böse gemeint, aber dass die Mannschaft halt einfach Tabellenplatz 4 und ich glaube, nach oben hin reicht es dann eben auch nicht mehr. Und das ist, was die Mannschaft von der Leistung her, glaube ich, hergibt. Für mich kristallisiert sich jetzt eigentlich so die letzten Wochen heraus, dass die Mannschaften, die vor Dortmund in der Tabelle stehen, für den Moment auch die Stuttgarter einfach ja, deutlich besser sind. Würdet ihr da mitgehen?
Also, was das Fußballerische angeht, wir kommen ja nachher auf Samstagabend
Auch
Topspiel.
vom Kader, meine ich, auch vom Kader.
Auch vom Kader würde ich
Ja.
da schon auf jeden Fall mitgehen. Also, als Fußballerische prangere ich ja schon ja, eigentlich schon die komplette Saison beim BVB an. Und auch jetzt, ja, gerade in der Defensive, da werden sie in den nächsten Wochen, wenn es dann gerade international dann gegen die Top-Teams geht, da werden sich auch ganz schön weit strecken müssen. Also auch jetzt, wie das 1-0 der Frankfurter fällt. Ne? Zwei so erfahrene Spieler mit Mats Hummels und Nico Schlotterbeck. Also wie sie da verteidigen, das ist ja, stehen dann nebeneinander auf Höhe der Mittellinie. Keiner sichert ab. Ja, dann trittst du über den Ball und fängst ja da das 0-1 durch Götze. Darf natürlich auch nicht passieren. Ne? Und so Patzer haben die Dortmunder ja immer mal wieder drin. Haben jetzt halt das Glück, dass sie halt vorne ihre Dinger machen. Dreckige Siege, die letzten Wochen zum Teil auch eingefahren haben. Und ja, die Statistik täuscht ja auch nicht. Sind nach Leverkusen jetzt seit dem Rückrundenstart die zweitbeste Mannschaft derzeit. Ne? Also ja, die
Das
Punkte holen
war,
sie. Muss man so
ja,
anerkennen.
die Punkte holen sie. Das war
Ja.
aber auch in der Vorrunde ähnlich, wenn man allein an den Saisonstart denkt. Genauso jetzt natürlich auch dann der Auftakt ins Jahr 24. Du hast natürlich dann auch zum Teil ein bisschen vom Auftaktprogramm profitiert. Sören gibt mir bestimmt recht.
Ja.
Und wo die Mannschaft wirklich steht, das wirst du jetzt die nächsten Wochen sehen. Ich glaube, jetzt hast du, glaube ich, los geht's tatsächlich auch mit dem Spiel in München und kurz darauf, oder ich glaube die Woche danach direkt dürfte Leverkusen sein.
Du hast jetzt 6 Wochen. In 6 Wochen spielst du gegen alle Top-6-Teams plus Champions League
Siehst du,
Atletico. Also.
dann mach mal Blaupause und lass in 6 Wochen nochmal drüber sprechen. Aber ja, ich bin wirklich gespannt auf die nächsten Wochen. Meines Erachtens ist aber die Mannschaft auch, wenn ich die erste Elf sehe, wenn ich sehe, wer von der Bank kommt, das ist mir nicht gut genug für Borussia Dortmund. Borussia Dortmund muss mindestens Platz 2 in der Tabelle haben. Klar, dieses Jahr ist ein außergewöhnliches Jahr mit Leverkusen. Trotzdem nüchtern betrachtet auf die Tabelle liegst du 20 Punkte hinter dem Tabellenführer. Und das, glaube ich, 8 oder 9 Spieltage vor Ende der Saison, das kann nicht der Anspruch sein. Und der Ursprung der Situation ist für mich einfach der Kader. Und im Sommer muss da auch einiges passieren. Und ich hoffe, dass Dortmund in dem Sinne auch nicht den Fehler macht, oder nicht wieder die Fehler aus der Vergangenheit auch macht. Ich glaube, Jadon Sancho, ja, natürlich ein toller Kicker, wenn er wieder auf dem Niveau ist, was man aus alten Zeiten kennt. Aber ist vielleicht nur ein kleines Puzzlestück zu dem, was den Dortmund dann einfach im Moment fehlt, zu den Top 1, Top 2. Auch wenn sie wohl in der Lage sind, an einem guten Tag die Bayern oder auch Leverkusen mal zu schlagen. Aber auf Strecke gesehen, keine Top 2, Top 3 im Moment.
Das ist ein Wort, Fabi. Sollen du noch was zu den beiden oder?
Weitermachen.
Weitermachen, gut. Kommen wir zu einer Mannschaft, wo ich persönlich den Kader deutlich stärker finde, wo ich die Spielanlage deutlich besser finde als beim BVB, die fußballerisch, wenn man da zuschaut, ja, deutlich mehr Spaß macht. Und kommen wir zu RB Leipzig. Da war am Freitagabend sehr viel Spielfreude zu sehen, gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, die Leipziger gewinnen am Ende mehr als verdient und auch deutlich mit 5:1 beim ersten FC Köln. Die Kölner unter der Woche noch, beziehungsweise letztes Wochenende noch mit einem Punktgewinn in Gladbach. Ja, die erste Halbzeit noch gut mitgehalten, kommen nach dem 0-1-Rückstand von Xavi dann auch noch zum 1:1. Aber in der zweiten Halbzeit reichen den Leipzigern, waren es glaube ich 7 Minuten, um da auf 4:1 wegzuziehen. Und da hat sich einfach die individuelle Qualität bei dem Spiel bei den Leipzigern eindeutig durchgesetzt. War für den FC nichts zu holen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das war definitiv ein Klassenunterschied, den man sah. Wobei, ich glaube, vor dem 2:1 von Openda hatte der FC eigentlich schon auch so eine Phase, wo er sehr, sehr gut im Spiel war und eben dann das 1:2 kassiert und dann, klar, dann hat Leipzig es eiskalt durchgezogen. Einziges Problem bei den Leipzigern ist wirklich in dieser Saison, dass sie gerade dann auch vor wenigen Wochen nicht ganz so konstant waren. Ich glaube, es ist dasselbe Problem wie beim BVB. Der Abstand zur Tabellenspitze ist wahnsinnig groß, 21 Punkte auf Leverkusen. Das kann im Prinzip auch nicht der Anspruch sein von Leipzig. Und das müssen sie sich vorwerfen lassen, dass sie nicht konstant genug waren bis jetzt. Und das ist sicherlich das einzige Manko. Aber im Moment erledigen sie ihre Hausaufgaben. Sie hatten auch gute Auftritte gegen Real Madrid. Also da hat man schon gesehen, was, wie du ja auch schon sagtest, was für Qualität in dem Kader steckt. Aber jetzt geht es ja auch darum, bis zum Ende der Saison das weiter durchzuziehen. Weil ich glaube, Platz 3 ist vielleicht schon außer Reichweite, aber Platz 4, BVB, das sollte sicherlich noch eine machbare Aufgabe sein, einzuholen.
Ja, 4 Siege aus den letzten 5 Spielen, Fabi. Ja, die Leipziger können sich jetzt ein bisschen, ja, haben nicht mehr die Doppelbelastung im Gegensatz zum BVB. Ich glaube, das direkte Duell haben sie, glaube ich, auch noch. Also von daher, ich bin wirklich mal gespannt. Also von der Form her geht mein Daumen eher momentan beim Kampf um Platz 4 pro Leipzig, auch wenn das viele mit Sicherheit nicht gerne hören wollen und werden. Das große Glück ist einfach, dass dieses Jahr, da machen wir uns mal nichts vor, auf jeden Fall eigentlich ziemlich wahrscheinlich der 5. Platz auch reichen wird, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Ne? Also
Nein. Da muss ich ja wirklich dazwischen gehen. Da habe ich mich im Übrigen auch beim Eishockey letzte Woche lang mit dem Carsten unterhalten, wenn man sich tatsächlich ein bisschen genauer anguckt, wie sehr dieser 5. Platz tatsächlich in Gefahr ist, der zu Champions League reicht. Beziehungsweise muss ich dir recht geben, wenn man sich darauf verlässt, um sich für die Champions League auch als 5. zu qualifizieren, machen wir uns alle mal nichts vor. Die Engländer werden mit Sicherheit einen der ersten beiden Plätze sich in der Hinsicht schnappen. Ich traue auch den verbliebenen Bundesligisten. Da muss man natürlich beide Daumen drücken, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht die Nation sein werden, die am Ende unter den ersten beiden in der oder in dem Ranking landen wird. Also würde ich jetzt behaupten, oder bin ich da komplett falsch?
Ja, Italiener haben wir jetzt alle raus in der Champions League. Da sind die deutschen Mannschaften ja soweit weitergekommen. Europa League, ja okay, da hast du glaube ich nur drei italienische Vereine.
Ja, du hast in der Conference League glaube ich auch noch
Florenz,
aus Rom.
Florenz
aus Rom.
Rom noch. Die Italiener sind ja momentan Erster, wir sind Zweiter und dann kommen die Engländer.
Ja, ne? Und wir haben noch drei Mannschaften im Wettbewerb. Wir spielen gegen Arsenal. Du hast Dortmund gegen Atleti und letztendlich die Leverkusener gegen West Ham. Ja, also ich, um das Thema kurz zu machen, ich glaube, würde mich festlegen, dass der fünfte Platz nicht reichen wird, um sich für die Champions League zu qualifizieren.
Okay. Lass uns mal dann überraschen, wie die nächsten Wochen dann so laufen. Ja, und so, die Kölner. Timo Schulz jetzt 10 Spiele im Amt, unterm Strich ein Sieg und ich glaube 4 oder 5 Unentschieden. Ja, wirklich so viel gebracht hat der Trainerwechsel auch nicht. Ne? Aber was soll Timo Schulz ja großartig anders machen?
Ne? Ja, also ich glaube schon, dass es gewisse Verbesserungen gab, auch ja, was vielleicht so ein bisschen die Stimmung. Es war die letzte Patrone vor ein paar Wochen, Steffen Baumgart zu erlassen. Die musstest du irgendwann ziehen. Klar, es gab das ein oder andere Unentschieden, wo der FC, glaube ich, auch nicht ganz so schlecht aufgetreten ist. Aber klar, gegen Leipzig, das sind vielleicht Spiele, wo du jetzt auch nicht mit 3 Punkten rechnest. Art und Weise ist immer entscheidend. Ich glaube schon, dass sie ein paar gute Phasen hatten gegen Leipzig. Das reicht eben nicht mit der Qualität, muss man auch sagen. Sie haben natürlich das Problem, dass Mainz ein erfolgreiches Wochenende hatte, aber es ist nach wie vor 1 Punkt auf Platz 16 und das ist sicherlich das Hauptziel für den FC, wenigstens in die Relegation zu kommen. Da ist noch alles offen, 1 Punkt ist nichts. Und ich glaube, so musst du jetzt auch in die Länderspielpause gehen, dich gut darauf einstellen, auf die letzten Spiele, weil es ist brutal wichtig, glaube ich, einfach für den FC, dass sie in dieser Liga bleiben. Und dafür muss zumindest Platz 16 erstmal erreicht werden.
Wir fliegen jetzt nochmal ins Trainingslager, um sich da nochmal voll zu fokussieren, nochmal alles streichen und dann quasi nochmal die letzten 8 Spiele als ja, gesondert anzugehen. Und ja, ich glaube, der 16. Platz wird bis zum Ende, Fabi, letzter Spieltag hart umkämpft sein. Ne? Großes Problem bei den Kölnern vielleicht gerade. Ich hatte die Statistik heute gelesen, 23 Gegentore in den letzten 23 Gegentore, 18 Stück in der zweiten Halbzeit. Ja, deutet vielleicht auch dann auf ja, den einen oder anderen Konzentrationsmangel hin, oder?
Also ich prange hier mal jetzt ein paar Sachen an, um ehrlich zu sein. Also erstens habe ich es ja letzte Woche schon mal angedeutet, dass es für die Kölner wirklich ein Ritt auf Messerschneide ist, weil du lediglich die Wochen zuvor immer davon profitiert hast, dass die Mainzer ein Stück weit nicht gepunktet haben. Im Übrigen möchte ich daran erinnern, ihr habt es gerade eben schon angesprochen, es gibt einen anderen Verein, nämlich den VfL Wolfsburg, der nach so einer Serie, gut, da waren 12 Spiele, glaube ich, den Trainer entlassen haben. Das Gleiche in der damaligen Situation, einem Trainer das Vertrauen zu schenken, der im Grunde genommen eigentlich weniger Erfahrung hatte. Ich glaube, in Summe waren es, glaube ich, 3 oder 4 Jahre Profi-Erfahrung bei St. Pauli, die größte Zeit und letztendlich mal ein kurzes Intermezzo in Basel, wo er auch, glaube ich, nach 3, 4 Monaten, glaube ich,
ja, oder? Das war noch kürzer, glaube ich sogar, ne? Da war ja auch nicht von Erfolg geprägt, ja.
Genau, oder noch weniger und ihn dann zum Cheftrainer zu machen. Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Also wer die Entscheidung getroffen hat, mit Sicherheit ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Und die Quintessenz wird sein, dass du in der Situation, wo du wusstest, dass es um alles geht. Ich glaube, wenn du wirklich dieses Jahr den Gang in die zweite Liga antreten musst, dann wird es ein ganz langer, schwerer, steiniger Weg, wirklich wieder in die erste Liga zurück. Mit der Transfersperre wird es auch in der zweiten Liga schwer. Es gibt andere Vereine, die können im Moment ein Lied davon singen, wie eine Saison verlaufen kann. Und von daher traurig. Und das ist ja auch wenn die letzten Wochen die ein oder anderen Spiele vielleicht vom Ergebnis her eng waren. Aber du siehst einfach, die Mannschaft ist nicht in der Lage, wirklich dreifach zu punkten, weil sie nach vorne hin, glaube ich, das Ungefährlichste ist, was es in der ganzen Liga gibt. Es ist an Harmlosigkeit nicht zu übertreffen. Und leistungstechnisch gibt es, glaube ich, ja, keinen Zweifel, dass die Mannschaft absteigen wird, trotz alledem. Und da kommt eben wieder mein Herz für die Bundesliga. Ja, wieder ein Verein wie der erste FC Köln, den die Bundesliga im Zweifel verliert. Und ein Verein, der eigentlich unbestritten in die Liga gehört, aber offensichtlich, wenn man sportlich nicht schafft, sich dafür zu qualifizieren, dann ist das nun mal eben am Ende des Tages die Wahrheit.
Ja. Dann hat man seine Hausaufgaben vielleicht auch nicht gemacht. Ne? So. So, und dann lass uns doch mal mit dem Tabellenletzten weitermachen. Der SV Darmstadt hat sich am Wochenende eigentlich anhand seiner Möglichkeiten gut verkauft und dem FC Bayern eigentlich viel abverlangt.
Ja, das ist das, was wir, glaube ich, auch Woche für Woche sagen, bis auf, ich glaube, ein oder zwei Ausnahmen. Darmstadt schmeißt in jedem Spiel alles rein, haut das raus, was in ihren Möglichkeiten einfach vorhanden ist. Sind, glaube ich, wirklich sensationell dann auch ein bisschen 1-0 in Führung gegangen, wirklich durch Tim Skarke schön rausgespielt. Aber auch da, glaube ich, hat man dann relativ schnell gesehen. Der FC Bayern hat es dann relativ schnell zurechtgerückt, das Ganze. Da hat sich die Qualität durchgesetzt. Wir haben einen überragenden Jamal Musiala gesehen, der das Spiel ja fast schon im Alleingang gedreht hat. Es waren in der Höhe auch verdienter Sieg für Bayern München. Aber ja, Darmstadt hat, glaube ich, sich mit ihren Möglichkeiten relativ gut verkauft.
Ja. Pflichtaufgabe erfüllt. Ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, macht zumindest den Eindruck, als ob jetzt alle ein bisschen befreiter da bei den Bayern aufspielen, seitdem da die ganzen Entscheidungen gefallen sind für die kommende Saison. Und Jamal Musiala, glaube ich, wenn jetzt EM wäre, glaube ich, hätten wir eins mit der heißesten Eisen zusammen mit Florian Wirtz. Wollen wir mal hoffen, dass die Form sich noch weiter steigert oder zumindest dann in ein paar Monaten dann weiterhin so anhält. Ne? Fabi, deine Bayern, soweit zufrieden? Oder?
Ja, wenn ich, also zum einen stelle ich fest, ziemlich interessante Situation, in der sich der FC Bayern im Moment befindet, weil ich weit zurückgehen muss, um eine Saison zu finden, in der zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, es geht die Champions League K.O.-Phase los, alle Spieler fit sind.
Das stimmt.
Ich glaube, jetzt am Wochenende zum allerersten Mal der komplette Kader, also auch die Einwechselspieler, sogenannte Lizenzspieler. Du merkst, es kommt auch auf der einen oder anderen Position da durchaus mal vor, dass sich der Spieler nicht von selbst aufstellt in einer gewissen Hinsicht. Es sind Möglichkeiten da zu wechseln. Jetzt sind es ja noch mal zwei, drei Wochen letztendlich bis zum ersten Champions League Viertelfinale, also bis zum Auswärtsspiel bei Arsenal London. Von daher ziemlich interessant. Ich hoffe natürlich, dass die Jungs bis dahin fit bleiben, weil ich es immer wieder gerne sage, auch wenn die Bundesliga-Saison alles andere als gut war, wenn man sie im Gesamten betrachtet, offensichtlich, sonst wäre Leverkusen keine 10 Punkte voraus, trotzdem, und da lasse ich mich auch nicht von abbringen, an einem guten Tag, wenn alle Spieler fit sind, ist der FC Bayern nach wie vor eine Mannschaft, die jede Mannschaft in Europa schlagen kann. Und wie gesagt, du hast jetzt Arsenal vor der Brust, auch ein richtiges Brett zu bohren, um es mal so auszudrücken. Aber vielleicht sind dann irgendwo die 10 Punkte Abstand zu Leverkusen vielleicht doch für irgendwas gut, nämlich in der Art und Weise, dass man sich den Rhythmus und das Selbstvertrauen holt, indem man mit der Liga im Grunde genommen vielleicht auch mal das eine oder andere ausprobieren kann, vielleicht auch mal jemanden schonen kann, um dann eben am Dienstag oder Mittwochabend auf den Punkt fit zu sein.
Mhm, ja. Ja, ist einfach schon krass. Ne? Die Bayern jetzt 5 Punkte mehr als letzte Saison zu dem Zeitpunkt. Ja, überstrahlt halt von der Top-Saison der Leverkusener. Ne? Ansonsten wären die Bayern weit vorne. Aber gut, die haben die Punkte.
Ich frage mich auch zum Beispiel, darf ich noch eine Frage fragen? Dieses Jahr merkt keiner, dass die Bundesliga so langweilig ist, wenn mal Leverkusen 10 Punkte führt. Wenn das andersrum wäre, dann würde wieder jeder jammern.
Dafür ist es dahinter ja überall sehr, sehr spannend, ne? In den anderen
Tabellen. Um ehrlich zu sein, habe ich mir jetzt hier gestern Abend habe ich mir auch mal die Tabelle angeguckt und dachte mir eigentlich nur so, klar, jetzt zwischen Mainz und Köln kann es jede Woche sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen, aber dafür sind dann natürlich auch schon gefühlt zu viele Punkte zum Tabellen 15, um da auch wieder ein bisschen mehr Spannung drin zu haben, würde ich behaupten. Ab Frankfurt ist ja in der gewissen Hinsicht auch so eine kleine Lücke. Also die Spannung, ich glaube, da hatten wir letztes Jahr ein bisschen mehr Spannung, oder? Im gesamten im Abstiegskampf
Europa. Ja, das stimmt. Da war ein bisschen enger zusammen, ja, oder? Ja, ja. Da war noch Augsburg hing noch letztes Jahr noch mit drin, ne? Gladbach war lange mit drin. Ja. Komm, machen wir mal mit dem Spiel zwischendrin mal weiter, wo wir gar nicht so viele Sätze drüber verlieren müssen. Union Berlin gewinnt zu Hause, das Heimspiel zu Hause mit 2-1 gegen Werder Bremen, erste Halbzeit. Ja, hüllen wir mal den Mantel des Schweigens, war jetzt nicht so wirklich dolle, war nicht wirklich hochklassig. Zweite Halbzeit, ein Doppelschlag der Unioner, 50. 51. Minute. Vertessen und Aronson bringen da die Unioner mit 2-0 in Führung. Sowohl einmal schön zusammen kombiniert und als auch schön abgeschlossen. Bremer kommt dann hinterher durch Mitchell Weiser zum Anschlusstreffer, begünstigt durch einen Fehler von Renault, wo er nicht richtig durchzieht als Torwart und Weiser einen Schritt schneller ist als er. Ja, bei den Bremern zum Ende nicht mehr wirklich eine Schlussoffensive zustande gebracht und Union eigentlich dem 3-1 näher gewesen. Ja, mit dem Sieg die Unioner jetzt, glaube ich, endgültig unten raus und die Bremer jetzt dritte Niederlage in Folge. Vor ein paar Wochen ja noch leicht von Europa schon geträumt, aber jetzt, glaube ich, auch wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück und trotzdem im gesicherten Tabellenmittelfeld. Und jetzt könnt ihr noch gerne was zu dem Spiel beisteuern, wenn ihr wollt.
Was soll man da noch zu beisteuern? Ich hätte genau das Gleiche gesagt über Werder Bremen. Also ich glaube, sie sind jetzt wirklich auf dem Boden der Tatsachen gelandet, wie du schon gesagt hast. Zwischenzeitlich ja recht große Euphorie hier im Norden ausgebrochen. Hat man schon von internationalen Spielen geträumt, von der Conference League. Aber ich glaube, das gibt diese Mannschaft auch wirklich noch nicht her. Und das wäre auch ein bisschen zu früh, wenn die Mannschaft plötzlich international spielt. Sie haben sich stabilisiert, das muss man sagen. Aber man hat jetzt auch wirklich gesehen, jetzt auch gegen Berlin, konstant ist das Ganze nicht. Und für Platz 6 oder 7 reicht es, ich würde sagen, sogar zum Glück noch nicht für Werder Bremen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, und Fabi, Nena Bjelica war auch ziemlich heiß, ne? Beim 2-0. Ich finde es immer geil, wenn die Trainer da mit den Spielern zusammenjubeln. Den Sprint hat er noch drin gehabt.
Ja, ich weiß, welche Szene du meinst. Beim Torjubel, aber ich muss nach wie vor sagen, dass ich mit ihm absolut nichts anfangen kann. Mag aber auch eine persönliche Einschätzung sein, weil er vergleicht sich ja selber auch mit José Mourinho. Ich weiß nicht, also wie gesagt, manche finden das toll, da ist mir Jürgen Klopp tausendmal lieber als er. Ich glaube auch, lassen wir es einfach gut sein. Ich mag ihn nicht, ich finde, er passt auch nicht zu Union Berlin, Haken dahinter, oder?
Können wir, glaube ich, einen Haken setzen. Lass uns noch direkt...
Kannst mich ja zu einer Sondersendung einladen.
Ja, die Sondersendung, die machen wir bei dir zu einem anderen Verein, zu dem wir jetzt kommen, Fabi. Kommen wir auch noch zum Spiel. Ja, die haben wir danach. Noch ein Spiel, wo wir schnell einen Haken hintersetzen können. Und zwar
Gladbach.
1-1 in Heidenheim. Ja, die Gladbacher unter der Woche sensationell beim Pokalschreck in Saarbrücken ausgeschieden. Die Stimmung da, ziemlich angespannt in Gladbach. Hat man jetzt auch beim Support der Gladbach-Fans am Wochenende gesehen. Nach der zwischenzeitlichen frühen Führung der Gladbacher durch Hack, keine Jubelstürme. Und vielleicht wussten die Fans auch, was dann im Nachgang wieder kommt. Erste Halbzeit, die Gladbacher eigentlich ja, für ihre Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht. Aber ja, die zweite Halbzeit war dann schon, wie sagt man, Arbeitsverweigerung. Kam dem schon nahe, oder? Also mit dem 1-1 die Gladbacher noch sehr, sehr gut bedient. Die Heidenheimer, die Gladbacher phasenweise teilweise an die Wand gespielt. Ja, sehr, sehr viele Chancen gehabt. Am Ende, glaube ich, Schussverhältnis 19-7 für Heidenheim. Kommen dann durch ein Traumtor von Dingchi zum Ausgleich. Und hinten heraus war auf jeden Fall auch der Sieg für die Heidenheimer noch drin. Unterm Strich kann man, glaube ich, von einem glücklichen Punktgewinn für die Gladbacher sprechen. Geht er da mit?
Absolut, gehe ich mit. Zweite Halbzeit, Heidenheim klar die bessere Mannschaft, müssen sich nur ja die Effektivität vorwerfen lassen, die nicht vorhandene. Und Gladbach, ja, das war mal wieder ein katastrophaler Auftritt. Das zieht sich ja auch schon durch die Saison. Also diese Mannschaft gibt mir irgendwie gar nichts. Ich weiß nicht, wofür diese Mannschaft stehen soll. Gerard Seoane hat es, glaube ich, auch nicht geschafft, der Mannschaft irgendwie ein klare Aufgaben mitzugeben. Unerklärlich eigentlich auch unter der Woche, wie man so gegen Saarbrücken verliert und jetzt auch so eine Leistung, du führst 1-0 gegen Heidenheim und stellst das Fußballspiel dann in der zweiten Halbzeit komplett ein. Unerklärlich, weil auch da, wenn man die Einzelspieler durchgeht, also da ist schon ein bisschen Potenzial vorhanden, aber sie kriegen es überhaupt nicht auf den Platz, und wenn du halt nicht als Einheit auftrittst, dann kommen solche Auftritte bei raus. Es macht auch keinen Spaß, glaube ich, Borussia Mönchengladbach zuzuschauen. Also ein Einzelspiel von der Borussia würde ich mir persönlich nicht reinziehen.
So, Fabio, jetzt hast du die würdevolle Aufgabe, mal die Tabelle dir vor Augen zu führen mit den Gladbachern und es dir auf der Zunge zergehen zu lassen. Bitte?
Die hängt über meinem Bett.
Die hängt über deinem Bett. Okay, dann wirst du da ja...
Bis wir den Podcast machen. Ja.
Gladbach, diese Saison, die Punkte 26 und 27 nach eigener Führung liegen lassen. Gehen wir mal nur von vielleicht, ja, die Hälfte wäre vielleicht sogar noch zu viel, nur mal von 10 Punkten mehr aus. Wo hätten wir die Gladbacher dann stehen? Dann stellen sie gar nicht mehr...
Platz, oder?
Dann dürfen sie 38? Gar nicht
mehr...
Ja. Deswegen, ja. Also so schlecht würden die Gladbacher dann, glaube ich, gar nicht dastehen, ne?
Aber ja, hätte Fahrradkette.
So aber ist es.
Ich kann nur eins sagen, ich habe mir gestern noch von einem Gladbach-Fan die Verzweiflung mittlerweile so groß, dass ich mir erzählen habe lassen, einfach nur aufgrund der Situation, wenn man selber nichts mehr zu feiern hat, dass die Leverkusen immer die erste Niederlage im Pokal-Halbfinale gegen die Fortuna kassiert werden, habe ich mir gestern noch sagen lassen von einem Gladbach-Fan.
Okay.
Das sind die Themen, mit denen die sich jetzt mittlerweile auseinandersetzen.
Ja, gut. Man versucht dann natürlich von den eigentlichen Baustellen dann abzulenken. Ne? Ja, jetzt geht es nach der Pause zu Hause gegen Freiburg. So, ja, aber bei den Gladbachern jetzt so viele Spiele großes Auf und Ab. Aber da jetzt am Trainer zu rütteln, jetzt in der Pause, wäre, glaube ich, in Gladbach auch wieder der falsche Weg, ne? Nach Hütter und Rose jetzt den nächsten Cut zu machen. Es ist ja immer noch die so berüchtigte Übergangssaison in Gladbach, ne?
Gut. Die ist ja gefühlt jedes Jahr da, und ich hoffe nur, dass es irgendjemanden gibt, der mir jetzt zuhört, bitte lass die Gladbacher dieses Saison also nicht mehr an einem Samstagabend um 18.30 Uhr.
Nein. So, eine Mannschaft, komm, wo gerade die Überleitung zum 18:30-Spiel machst, Fabi. Wie schrieb der Kicker heute? Football total lieferte der VfB Stuttgart am Samstagabend. Und nur leider hatte der VfB keinen Gegner auf Augenhöhe. Es war quasi ein Spiel, ein Klassenunterschied. VfB dominierte eigentlich über die vollen 90 Minuten die TSG Hoffenheim und zelebrierte phasenweise traumhaften Fußball.
Ja, ich muss aber auch sagen, also zum Teil wird es natürlich extrem gehypt jetzt im Moment. Und jedes sehr gute Fußballspiel wird dann zu einem magischen Abend oder magischen Spielchen. Ich finde die Stuttgart spielen phänomenal guten Fußball. Ich glaube aber im Moment, und das ist das Gefährliche, sollten wir uns bei den Stuttgartern eher über das Thema unterhalten, was sehr wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten eineinhalb, zwei Wochen richtig an Fahrt aufnehmen wird, nämlich die Unruhen im Verein, und das halte ich dann doch für sehr gefährlich, weil ich halt einfach davon ausgehe, dass es wirklich zum Bruch oder wirklich Krach gibt, Und ich dann eben wieder an dem Punkt bin, wie vor ein paar Wochen, als es um die ja, Proteste ging, der Ultras. Und hier eigentlich gerade was Phänomenales entsteht rund um den, um die Mannschaft des VfB Stuttgart, die sich sportlich in sensationeller Art und Weise für die Champions League qualifizieren wird. Und jetzt kommt aufgrund eben ja, der Unruhen, die zwischen Fans und Vereinsführung oder Clubführung, kann es wirklich ja, ein Stück weit so weit kommen, dass genau dieses Thema alles andere überschatten wird. Und das fände ich extrem schade.
Ja, wenn du keine Probleme hast, holst du dir welche ins Haus oder machst dir dann selber welche, ne? Obwohl
das
es dann halt
so
super
so
läuft. Ja. Ja, gut laufen tut es auch weiter bei Ciro Guirassy. Jetzt 22 Saisontore, Dennis Unler 14, zusammen 36 Hütten gemacht. Heißestes Sturmduo momentan in der Bundesliga. Und
macht ja. Kane alleine fast.
Ja, Kane alleine fast,
so,
das stimmt.
Jetzt muss ich als Bayern-Fan mich auch noch irgendwo in der Position im Podcast. Ich habe ja nichts mehr zu feiern dieses Jahr.
Ja, gibt's ja da gibt es nicht mehr. Ne? Ja,
vielleicht vor allem ist mir im Übrigen, jetzt wo wir gerade bei dem Thema sind, kurzer Exkurs. Wir sind, spielen dieses Jahr so eine schlechte Saison, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mal mehr den Supercup mitspielen dürfen.
Ja, das ist blöd läuft. Eine Woche mehr fürs Training, ja.
Jetzt muss ich sogar noch Leverkusen die Daumen drücken, dass er auch noch den Pokal gewinnt, dass wir überhaupt im Supercup mitspielen dürfen. Stell dir das mal vor.
Ja, wäre auch
das zu ist Verzweiflung
ja,
eines Bayern-Fans.
So, und Verzweiflung, die TSG Hoffenheim auch wieder ja, eingefangen nach zuletzt zwei guten Auftritten.
Ja,
oder nee,
muss man wirklich
hatten sie verloren. Ja, okay, davor waren zwei gute Auftritte.
Ja, aber ich glaube grundsätzlich, die Rückrunde ist noch nicht so das, was man sich, glaube ich, in Hoffenheim auch verspricht. Wenn du auch guckst, ja, wer ja vor dir steht, zum Beispiel mit Augsburg, das ist ja eine Mannschaft sicherlich, die du hinter dir lassen willst. 7 Punkte jetzt Rückstand auf Platz 6. Da war ja sonst auch immer so die Idee des internationalen Fußballs in Hoffenheim, aber ja, das war kein guter Auftritt, muss man wirklich sagen. Ja. Auch in dieser Saison Hoffenheim erobert mein Herz nicht unbedingt. Und das hat man auch wieder am Samstagabend gesehen. Ich glaube, gerade auch was die Stimmung betrifft in Hoffenheim, in Sinsheim, das war ein gefühltes Heimspiel für den VfB. Auch das ist ja so ein Thema mit Fans. Ich glaube, da machen richtige Traditionsvereine dann doch mehr Spaß. Aber sei es drum. Keine gute Leistung. Was in den noch nächsten Wochen kommt, werden wir sehen, aber so genau wird mich die TSG nicht berühren.
Gut, ja, bester Hoffenheimer kann man vielleicht noch hervorheben, wie ja so oft Oliver Baumann wieder gewesen. Und ja, ich denke, bei der TSG, solange die nicht mal hinten in der Abwehr komplett aufräumen, wird das auch weiterhin nichts geben. Nach vorne hin sieht das ja eigentlich weitestgehend immer ganz gut aus. So, Sören, der VfL Bochum hatte vor ein paar Wochen noch 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und der ist jetzt geschrumpft auf 6 sind es, glaube ich, jetzt nur noch.
Ja.
Bedingt durch eine 0-2 Auswärtsniederlage bei Mainz 05. Die 4. Niederlage in Folge für den VfL. War eine verdiente Niederlage in Mainz.
Absolut verdiente Niederlage. Wirklich eine katastrophale Leistung, gerade auch in der Offensive. Du hast sie kaum großartige Chancen erspielt. Klar, wir sind unglücklich, dass du kurz vor dem Halbzeitpfiff dann das 1-0 bekommst durch einen berechtigten Elfmeter. Aber es ist keine gute Leistung gewesen. Und ich glaube, was da noch viel schlimmer ist, dass Mainz auch keine Top-Leistung brauchte, um Bochum zu schlagen. Also es war jetzt auch kein spektakulärer Heimauftritt von Mainz. Es war eine durchschnittliche Leistung und die hat gereicht, weil der VfL seit einigen Wochen schon nicht mehr das Niveau hat wie in den Vorwochen. Es ist wirklich katastrophal. Null Kreativität, spielen sich kaum Torchancen. Muss man auch langsam wirklich sagen, dass sicherlich auch dem einen oder anderen Spielern, das wird dann eben auch, ja, desto länger die Saison geht, offensichtlich ja die Qualität für die Bundesliga fehlt, beziehungsweise für den Stammplatz in der Bundesliga. Ich will jetzt keinen Namen aufzählen, weil ja, das hast du gemacht. da können wir noch einige nennen, auch in der Offensivabteilung. Ja, es ist nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Der einzige Vorteil ist, dass du wirklich ein bisschen Polster hast. Aber wenn man so das große Bild zeichnen will, du hast in dieser Saison meiner Meinung nach wieder die Chance verpasst, wirklich auch ja, was zu entwickeln in dieser Mannschaft. Gerade vielleicht auch den ein oder anderen jungen Spieler aus der 19 reinzuwerfen. Das ist wieder eine Saison, die du abhaken kannst. Und dann in der nächsten Saison gehst du wieder mit dem Ziel rein. Klassenerhalt und baust alles nur darum ja, auf. Also die Saison hätte wirklich so ein bisschen mutiger sein können, dass man wirklich auch ja, den Grundstein dafür legt, wirklich auch konstant in der Bundesliga zu spielen. Aber wenn ich an nächste Saison denke, graut es mir schon, weil sicherlich auch wieder da einige Spieler nicht mehr beim VfL spielen wollen, wieder ein Umbruch kommt. Und so hangelst du dich von Saison zu Saison. Und das ist der Ausblick, aber ich glaube, dass wir die Saison komplett abhaken kann. Wenn man muss, klar, vielleicht muss man sogar noch aufpassen, 6 Punkte sind nicht viel. Aber es ist im Moment wirklich schlecht. Und das hat Mainz eindrucksvoll bewiesen, dass es beim VfL nicht läuft. Einziges Positives ist jetzt die Pause, in der gearbeitet werden kann. Aber Grund für Optimismus, glaube ich, haben nur ganz, ganz wenige VfL-Fans im Moment.
Wobei, die kann man ja ruhig versprühen. Ich meine, wer dem VfL Bochum vor der Saison gesagt hätte, 26. Spieltag, 6 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz, hätten sie wahrscheinlich unterschrieben. Und Fabi, jetzt nach der Pause hast du natürlich mit dem absolut mega wichtigen 6-Punkte-Spiel zu Hause gegen Darmstadt und die Woche drauf dann gegen Köln, ja, 2 Spiele. Wenn du da deine, ja, ich sag mal, 4 Punkte holst, ja, hast du deine Hausaufgaben gemacht und ja, kannst die Saison in Ruhe ausklingen lassen, würde ich sagen, oder?
Ja, aber das ist doch das kann nicht der Anspruch sein. Wenn du in die Saison gehst, du hast mit Darmstadt und Heidenheim, klar, Heidenheim performt im Moment super gut, aber das sind 2 Mannschaften, die du als VfL Bochum eigentlich hinter dir lassen musst, was die Qualität betrifft. Und jetzt so reinzugehen und zu sagen, ja gut, wir haben jetzt nochmal 2 Spiele. 6-Punkte-Spiele, dann ist alles durch. Wir in den letzten Wochen davor gab es auch viele Chancen, die verpasst wurden, um den Deckel drauf zu machen. Jetzt wie eben auch Mainz. Und jetzt bei jedem Spiel zu sagen, wo man sagt, okay, das ist auf Augenhöhe, das ist ein 6-Punkte-Spiel, so hangelst du dich nur durch. Und das sind Durchhalteparolen. Und also ich persönlich werde mit solchen Aussagen überhaupt nicht abgeholt, weil ich glaube, die Chance in dieser Saison war wirklich groß, auch ja, mehr Talent zu entwickeln. Und jetzt ist es wieder nur ein Überlebenskampf. Und das ist auf Dauer, macht es überhaupt keinen Spaß.
So, Fabi, und jetzt versuch das mal alles zusammenzufassen. Deine Meinung?
Ich gebe ihm ja recht, weil im Grunde genommen dieses Wochenende eigentlich auch kein anderes Spiel war. Und wenn du jetzt auch das Spiel gegen Mainz siehst, wo du verdient als Verlierer meines Erachtens vom Platz gehst, ist natürlich die Frage dann. Du hast auch die Spiele, die jetzt kommen mit Darmstadt und Köln, sind auch keine Garantie oder ist auch keine Garantie, dass du da als Sieger vom Feld gehst. Und dann bin ich tatsächlich auch noch ruhig von so einer Abweiche einen Haken hinter die Saison setzen. Glaube, es kann im Zweifel, wenn es wirklich schlecht läuft, aus Bochumer Sicht noch eine ganz lange Saison werden, in dem Sinne, wenn du das Pech hast, dass der ein oder andere Verein, der jetzt beispielsweise in Form von den Mainzern, wenn die dir nochmal ein bisschen enger auf die Pelle rücken, in Form von Punkteabstand, dann kann es auch nochmal eng werden im Zweifel. Und ich glaube, das will keiner beim VfL Bochum. Deswegen solltest du alles dran setzen, jetzt zumindest das Heimspiel für dich zu entscheiden. Und im Zweifel dann vor allem auch das Spiel gegen die Kölner zu gewinnen, dass du dir eben ein bisschen Luft verschaffst. Weil ansonsten kann es wirklich nochmal sehr, sehr eng werden.
Mhm. Ja. Gut, und dann kommen wir ja zu einer leider etwas bittere Nachricht für den VfL Wolfsburg bzw. für Niko Kovac, denn der muss nach ja, jetzt 11 Spielen ohne Sieg den Hut nehmen, zusammen mit seinem Bruder und Co-Trainer und seinem Assistenten. VfL Wolfsburg ja, zieht die Reißleine, feuert Niko Kovac, der neue Trainer, ja, war wahrscheinlich schon hinten im Schatten. Und es wird Ralf Hasenhüttl, wurde auch schon vorgestellt. Was denn?
Und, ja, ich fand es schade, dass Ralf Hasenhüttl Wolfsburg übernimmt.
Hat's ja schon gehofft.
Dass ich das jetzt so sagen muss, aber ja.
unterm Strich.
Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, alles gut. Unterm Strich vielleicht bei dem Spiel Niko Kovac ja ein bisschen von der Schiedsrichterentscheidung ja, die Entlassung abhängig geworden. VfL machte in der ersten Halbzeit ein wirklich richtig gutes Spiel, gehen da auch sehr, sehr früh in Führung durch Wimmer. Ja, und fangen sich dann leider kurz vor der Pause durch ja, die ja, absolute Fehlentscheidung des Spieltages, meiner Meinung nach, den unglücklichen Ausgleich. Und,
darf ich jetzt nochmal ganz kurz
ja,
was sagen?
Klar, klar.
Das war für mich 1:1. Ich glaube, du hättest die Bilder übereinander legen können. Genau die gleiche Situation wie bei Leverkusen gegen Karabach. Stimmst du dazu?
Gebe ich jetzt irgendwie vollkommen recht, ja.
Also das war wirklich, das hättest du übereinander legen können. Und beide Male die komplett falsche Entscheidung, die da getroffen wurde.
Ja, und ja, warum da dann letztendlich nicht zum Video, zum Bildschirm rausgelaufen wird, ich verstehe es einfach nicht. Also, ja, da ist jetzt der Job von abhängig gemacht. Also ich glaube auch nicht, der VfL Wolfsburg war in der ersten die Augsburger waren in der ersten Halbzeit ja quasi nur körperlich auf dem Platz, da kam ja gar nichts. Erst dann in der zweiten Halbzeit, wo die Wolfsburger wieder das große Problem hatten, wie eigentlich die ganze Saison, dass sie sich wieder nur hinten reingestellt haben nach einer Führung und nicht mal zwischendurch auch mal für Entlastung gesorgt haben, war es eigentlich ja schon klar, dass die Augsburger dann irgendwann das 2-1 machen, dass es dann der Doppelschlag durch Jakic wurde. Ja, und am Ende vierter Sieg für die Augsburger, die jetzt von Europa träumen können. Aber alles in allem, ja, geht alles ziemlich schnell und Niko Kovac, ja, irgendwann, wir hatten es ja die letzten Wochen immer schon wieder angedeutet, hat sich dann immer von Spiel zu Spiel gehangelt, weil die Mannschaft halt auch immer ja keine schlechten Auftritte abgeliefert hat. Ja, ist jetzt der Leidtragende unterm Strich. Ne? Ich meine, er hätte wahrscheinlich sehr gerne die Saison bis zum Ende durchgezogen. Da hätte ja dann alles auf Trennung gestanden, deswegen ging es wahrscheinlich mit Ralf Hasenhüttl auch so schnell. Mit dem war man sich wahrscheinlich auch schon seit ein paar Wochen einig, dann vielleicht zum Start in die neue Saison. Ja, ärgerlich für Niko Kovac. Aber am Ende, ja, ist es halt das Geschäft.
So, komm, ich roll dir den roten Teppich aus. Mach das Thema zu.
Was soll ich dazu sagen?
Lass uns teilhaben an deinen Emotionen.
Ja,
zum VfL Wolfsburg.
Ich glaube, was man jetzt zu dem Spiel sagen muss, war einer der besseren Auftritte und dann ist die rote Karte so ein bisschen vielleicht das Damoklesschwert für Niko Kovac, weil danach ging es natürlich ja, nicht mehr so gut weiter. Es ist eine Saison zum Vergessen und die Ansprüche in Wolfsburg sind immer hoch, müssen immer hoch sein und da hast du als Trainer natürlich auch einfach ja, den Druck, mindestens einen einstelligen Tabellenplatz, wenn nicht sogar internationale Plätze zu erreichen. Und daran musst du dich messen lassen. Und wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahren haben es vielleicht nur zwei Trainer geschafft, in Wolfsburg erfolgreich zu sein. Das war Oliver Glasner, der dann eben auch Probleme mit Jörg Schmadtke hatte, und Dieter Hecking. So, mehr Trainer fallen mir da im Moment nicht ein, die wirklich Erfolg hatten. Man ist so auf der Suche nach dem Retter, der Wolfsburg nach oben zieht. Aber ich finde ihn auch nicht. Und ich weiß nicht, ob es ein Hasenhüttl ist. Ist auch wieder ein ganz anderer Typ. Grundsätzlich vielleicht dann auch ein Trainer, der sich eine andere Mannschaft vorstellt, einen anderen Kader vorstellt. Ja, es wird spannend, sicherlich auch, was der Sommer dann hergibt. Aber Fakt ist, Wolfsburg braucht Konstanz auch auf der Trainerposition. Niko Kovac hat es nicht geschafft. Jetzt kommt ein neuer. Und im Endeffekt sind die Probleme die gleichen. Also ich sehe im Moment nicht viel Besserung, dass es in Wolfsburg irgendwann wieder international ja oder internationales Geschäft nach Wolfsburg kommt, und obwohl es eben der Anspruch ist.
Vielleicht schafft es ja der Menschenfänger, dann da wieder eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Ralf Hasenhüttl hat ja in Leipzig gute Arbeit geleistet, ne? In Southampton am Anfang auch. Letztes Spiel war, glaube ich, Oktober, November 22. Seitdem war er ja raus. Und ja, mit dem Kader, mit dem Spielermaterial, musste er auf jeden Fall um die Europacup-Plätze mitspielen. Das haben wir am Anfang der Saison schon gesagt. Und ja, Wolfsburger sehe ich auch vor einigen anderen Teams in der Bundesliga. Mal schauen, wie schnell da jetzt die Punkte eingefahren werden nach der Pause. Ne? Denn ja, ein paar sollten sie schon noch holen, um da ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Nicht wahr?
Tobi, du hast, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Mehr gibt es zum Thema VfL Wolfsburg nicht zu sagen.
Das ist sehr gut, denn du hast noch ein bisschen Gesprächszeit über. Ich habe noch die Uhr mitgestoppt. Am
Ich habe
letzten.
mich heute sehr zurückgehalten.
Das
Ne?
stimmt.
Muss ich ehrlich sagen.
Deswegen, Fabi, werfe ich dir jetzt gleich ein paar Namen um die Ohren. Letzte Woche Donnerstag, es war sehr spannend. Es sickerten dann, ja, ein paar Stunden vorher, ein, zwei Tage vorher schon die ein oder anderen Namen durch, wer dabei ist, wer nicht dabei ist. Die Nominierung von Julian Nagelsmann war ja eine Sache, wo alle drauf hingefiebert haben. Und am Ende hat der gute Julian uns alle so ziemlich überrascht mit den ein oder anderen Nominierungen, Fabi. Was war für dich so die größte Überraschung?
Also wenn ich versuche jetzt mal wirklich Ironie komplett außen vor zu lassen und das, was ich jetzt sage, meine ich wirklich ernst. Also die größte Überraschung für mich tatsächlich fand im Tor statt, weil ich ehrlicherweise bis jetzt nicht nachvollziehen kann, warum beispielsweise Kevin Trapp nicht nominiert wurde, warum dann Oliver Baumann zur Nationalmannschaft eingeladen wurde und auch hier Bernd Leno. War für mich so ein Stück weit mit die größte Überraschung, weil ich damit halt überhaupt nicht gerechnet hätte, zum einen und zum anderen, weil ja vieles der anderen Nominierungen rund um den Stuttgarter Block, Pavlovic, das ist ja vorher schon ein bisschen durch die Medien gegangen, beziehungsweise durchgesickert, deswegen tatsächlich ernst gemeint, größte Überraschung war für mich die Torhüter-Nominierung.
Ah, okay. Also ich
Jetzt
fand
habe ich
ja,
euch auch überrascht.
ja, finde ich schon. Also mit Oliver Baumann kann ich schon was anfangen, weil ich finde, der seit Jahren so ein bisschen unterm Radar läuft, da immer seine ja, Top-Leistung abliefert in Hoffenheim. Der hat es einfach verdient. Und ja, mit Bernd Leno, da kann ich wenig zu sagen, weil ich jetzt nicht wirklich jedes Fulham-Spiel gucke. Ja, und Kevin Trapp hat, glaube ich, die letzten Male bei der Nationalmannschaftsnominierung auch von seiner guten Phase in den internationalen Spielen bei der Eintracht, glaube ich, profitiert. Und ja, von daher auf der Torwartposition, glaube ich, da ist das ja die kleinste Baustelle. Julian Nagelsmann sagt ja auch, er will jetzt nicht die besten Spieler auf den besten Positionen, er will einfach so, dass es am besten passt auf jeder Position, ne? Dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler mitnimmt, der seine Rolle dann akzeptiert, Spieler für gewisse Rollen. Und dann ist so ein Oliver Baumann, so ein Bernd Leno, die sind wahrscheinlich froh, dass sie dabei sind dann gut für die Stimmung vielleicht, wer weiß es, ne? Ob so ein Kevin Trapp da überhaupt
Ich
dann reingepasst
glaube,
hätte, ne? Kann
nach der
natürlich.
Nominierung, da sind viele Spieler dabei, die sich erstmal freuen, dass sie überhaupt dabei sind,
Ja, wir können.
weil sie wenig damit gerechnet haben.
Das, ja, das auf jeden Fall. Wir können ja dann mal die, ja, vielleicht unsere linke Seite mal durchgehen, Sören, aus
Ja.
Heidenheim und aus Stuttgart.
Ja, da stellt sich nämlich dann schon für mich die Frage, also wie will Julian Nagelsmann spielen lassen? Du hast im Prinzip jetzt drei Linksverteidiger gespielt, klar, die vielleicht dann auch alle in dieser als Schienenspieler in dieser Dreierkette spielen könnten mit Jan-Niklas Beste und Maxi Mittelstädt, die dann eben neu dabei sind, aber du hast noch einen David Raum, also du hast im Prinzip drei Linksverteidiger. Die Nominierung habe ich schon nicht verstanden. Klar, wenn du jetzt das zusammenfassen willst, ist es super für die Jungs, die jetzt neu dabei sind, auch ein Waldemar Anton. Aber es steht einfach über allem. Du brauchst eine Mannschaft, die sich schnellstmöglich einspielt. Und wenn du jetzt immer wieder noch neue Debütanten dazu holst, schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja, grundsätzlich immer gut, glaube ich, die formstärksten Spieler für Deutschland zu nominieren. Auch gerade, glaube ich, so ein Jan-Niklas Beste, ich glaube, der wird alles geben mit dem Adler auf der Brust. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Vielleicht sogar gibt er mehr als die Spieler, die schon lange dabei sind. Aber ich verstehe es nicht. Ja, und ich lasse mich gerne überraschen jetzt in den zwei Spielen, die anstehen. Aber optimistisch bin ich nicht.
Okay. Ja, und bei diesen 26 Spielern, Julian Nagelsmann hat gesagt, das ist ja erstmal so sein, ja, Hauptkader. Mit guten Leistungen kann man da nochmal reinrutschen. Einen Platz, Fabi, werden wir ja auf jeden Fall streichen müssen. Ich weiß es nicht, im Offensivbereich wahrscheinlich. Ja, ich tendiere mal Richtung Maxi Bayer vielleicht. Leroy Sané haben wir ja vergessen. Der wird ja auf jeden Fall wieder mit reinrücken. Gehe ich mal stark von aus. Ja.
Definitiv.
Ne? Und ja, zum Mittelfeld, da zeichnet sich, glaube ich, auch der Trend ab, wo es hingeht. Da wird auf jeden Fall ein Toni Kroos wahrscheinlich dann ja einen Abräumer neben seine Seite gestellt kriegen, in Form von Robert Andrich oder Pascal Groß wahrscheinlich, Fabi.
Ja, mag sein. Wie gesagt, für mich gibt es immer noch Rätsel auf, in einer gewissen Hinsicht, warum man da so viel investiert hat, ihn zurückzuholen. Weil es für mich, sagt er ja selber auch, oder beziehungsweise Nagelsmann, kein Heißbringer. Ich glaube, es gab genau auf der Position eigentlich so viele andere Optionen, die vor allem auch im Hinblick auf die Zukunft der Nationalmannschaft mit Sicherheit auch wichtige Erfahrungen hätten sammeln können. Und von daher bin ich da eher bei Sören. Alles, was rund um die Nationalmannschaft im Moment passiert, trägt dazu bei, dass man eigentlich sehr wenig Interesse, zumindest bei mir, hat, auch vor der Europameisterschaft kaum Euphorie, bei mir eigentlich keine, um ehrlich zu sein, obwohl die EM hier bei uns vor der Haustür stattfindet. Es ist echt schwierig. Das ist mir zu viel Zirkus, was da rund um die DFB-11 passiert. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ist, grundsätzlich bin ich immer ein großer Fan, dass man sich mit den Besten misst, so auch jetzt bei der Nationalmannschaft. Wenn ich aber auf die Freundschaftsspiele gegen Frankreich und Holland jetzt die kommenden Tage blicke, dann wird mir ehrlicherweise Angst und Bange.
Okay, Angst und Bange. Die Spiele finden dann am kommenden Samstag um 21 Uhr in Lyon statt und dann am Dienstag Viertel vor neun in Frankfurt. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie uns die Nationalmannschaft da versucht wird zu begeistern. Ihr beide geht also eher pessimistisch den Spielen entgegen. Ich muss mich da ja eigentlich auch anschließen, aber vielleicht werden wir ja von der Nationalmannschaft ja eines Besseren belehrt. Dann sind wir gut durchgekommen. Dann haben wir uns jetzt eine Pause verdient.
Übernächste Woche wieder, oder?
Übernächste Woche hören wir uns dann wieder. Und wenn wirklich hier ja, alles zusammenbricht und wir die übelsten Klatschen ever kriegen, vielleicht schalten wir uns dann vorher nochmal zusammen. Ansonsten war es das jetzt erstmal wieder.
Ja, dann hören wir uns, wie gesagt, übernächste Woche wieder, oder?
Wir hören uns übernächste Woche. Bis dahin. Lasst euch gut gehen. Bleibt
Alles
gesund.
Gute. Spaß.
Bis dahin mal. Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.